DW Menschen und Märkte.
Drohender Staatsbankrott. Für Argentinien naht die Stunde der Entscheidung. Lichter aus. Osram entlässt knapp 8000 Mitarbeiter. Und Gefahr für das Korallenriff. Australien eröffnet ein neues Kohlebergwerk. Darum geht es heute bei uns im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Für Argentinien tickt die Uhr. Nur noch heute hat das Land Zeit, sich mit seinen Altgläubigern zu einigen. Wenn die Verhandlungen scheitern, droht Argentinien die Staatspleite. Es wäre der zweite Zahlungsausfall seit der Jahrtausendwende. Die Regierung in Buenos Aires versucht, zu beschwichtigen.
Argentinien wird nicht in die Pleite gehen. Es hört sich eher wie das Rufen in der Wüste an, wenn Präsidentin Cristina Kirchner das immer wieder öffentlich erklärt. Geierfonds, Pleitenprofiteure, von Gier getriebene Kapitalisten. Für viele ist klar, wer schuld ist, dass Argentinien kurz vor der zweiten Staatspleite steht. Die Hedgefonds, von der argentinischen Regierung als erpresserisch geschmäht. Aus der Sicht der amerikanischen Investoren ist die Angelegenheit ganz anders. Wer Schulden macht, muss sie zurückzahlen. Josh Rosner ist Analyst und Berater. Er berät Regierungen und Investoren auf der ganzen Welt. Die argentinische Schuldenkrise hat er im Land selbst untersucht.
Traurigerweise hatte das Land nach der ersten Pleite ein Jahrzehnt der Verluste. Es wurde vor den globalen Finanzmärkten praktisch ausgeschlossen. Es ist besonders traurig, gerade wenn wir sehen, wie die anderen Länder in Südamerika kämpfen. Argentinien könnte der Star sein, die Investitionen wieder ins Land kriegen. Aber wenn sie das Schuldenproblem nicht gelöst kriegen, droht ein neues Jahrzehnt der Verluste.
Argentinien hat sich selbst in ein juristisches Dilemma manövriert. Das Land hatte sich bereits mit 97% der Gläubiger geeinigt. Die sollten nur noch 30% ihres Geldes zurückbekommen und auf den Rest verzichten. Ein großzügiger Schuldenschnitt. Aber in dieser alten Einigung gibt es eine Klausel, dass die damaligen Gläubiger neue Forderungen stellen können, wenn Argentinien sich mit den restlichen 3% anders einigt. Der kleine 3% Rest der Gläubiger, das sind Hedgefonds wie Elliott. Jetzt, wo diese Hedgefonds vor einem amerikanischen Gericht Recht bekommen haben und ihr gesamtes Geld zurückhaben wollen, könnte das Land dadurch also vor 9 Milliarden Forderungen stehen, die es eigentlich schon für erledigt gehalten hatte. Darum könnte Argentinien lieber in die Pleite gehen, statt zu zahlen. Eine Zwickmühle. Und der Streit um die Schulden habe schon mehr Schaden angerichtet als die Schulden selbst, sagt Josh Rosner. Argentinien habe zu lange geglaubt, das Land könne allein existieren, völlig autark sein, unabhängig von den internationalen Märkten.
Es ist eine Ideologie, die sagt, wir brauchen den Rest der Welt nicht. Die positiven Folgen einer Einigung, niedrigere Zinsen, Zugang zu den internationalen Märkten würden Argentinien 70 Milliarden Dollar einbringen. Unseren Berechnungen zufolge hat sich Argentinien außerdem schon 50 Milliarden Dollar ausländische Direktinvestitionen entgehen lassen, wenn man es mit den Nachbarstaaten vergleicht.
50 Billion Dollar increase in the economy on that basis.
Josh Rosner hat mehrere Umfragen in Argentinien betreut. Die meisten Menschen dort seien dafür, dass der Streit beigelegt wird und die Schulden zurückgezahlt werden, sagt er.
Die meisten Leute in Argentinien verstehen, was läuft und wollen eine Lösung. Sie wissen, es gibt Vorteile für beide Seiten beim Schuldenmachen, für den Gläubiger und für den Schuldner. Und dass man die Bedingungen der Rückzahlung akzeptiert, wenn man sich auf Basis des internationalen Rechts Geld leiht.
Dass die Situation so verfahren ist, kreidet Josh Rosner auch den Anwälten Argentiniens an. Denn jede Stunde, die der Konflikt weitergeht, sei bares Geld für sie.
Die haben Argentinien selbst die Pleite empfohlen. Das ist verrückt. Sie werden nicht nach Erfolg bezahlt, sondern nach Stunden. Und das ist ein Anreiz für Anwälte, solche Verfahren in die Länge zu ziehen.
Wenn Argentinien wieder pleite geht, dann sind die Einwohner des Landes die Leidtragenden. Dann drohen Rezession, wirtschaftliche Isolation und politische Unruhe. Beim letzten Mal hatte das Land 5 Präsidenten hintereinander, innerhalb von 2 Wochen.
Frauke Steffens berichtete über die Sicht der US-Finanzwelt im Schuldenstreit. Der argentinische Wirtschaftsminister Axel Kicillof hat bereits am Dienstag 12 Stunden lang in New York verhandelt. Heute will er die Gespräche mit den Investmentfonds weiterführen. Federico Fodas ist Lateinamerika-Experte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Meine Kollegin Sandra Berndt wollte von ihm wissen, wie die Chancen für eine Einigung zwischen Argentinien und den Hedgefonds stehen.
Es sieht so aus, dass es doch noch eine Rettung geben könnte. Wie das aber immer so ist bei solchen Verhandlungen, sollte man erstmal abwarten, bis sie auch abgeschlossen sind. Es geht ja darum, dass der argentinische Bankenverband und der Verband der ausländischen Banken, die in Argentinien tätig sind, das Angebot unterbreitet haben, die Anleihen, die die Hedgefonds haben, zurückzukaufen. Und wenn dieses Modell akzeptabel ist, der Nachteil für die Hedgefonds wäre, sie würden dann in Zukunft auf Ansprüche verzichten müssen. Also wenn, wie gesagt, dieser Deal zustande kommt, dann ist die Kuh vom Eis und dann kriegen alle Anleger, also auch diese 92,4%, die die Umschuldung mitgemacht haben, die schon seit dem 30. Juni auf ihre Zinsen warten, ihr Geld.
Würden denn die Gläubiger die Anleihen der Hedgefonds zum vollen Preis abnehmen?
Es geht ja hier erstmal um das, was der Richter Gräser 2012 angewiesen hat. Es geht um 1,3 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen noch die Zinsen. Und man darf ja nicht vergessen, Argentinien hat 3 Prozesse in den Vereinigten Staaten gegen die Hedgefonds verloren. Das heißt, muss die gesamten Prozesskosten auch tragen und die Anwaltskosten der Hedgefonds selbstverständlich auch. Da kommt eben ein Betrag von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar zusammen. Nur dieses Geld ist ja nicht heute oder morgen fällig, sondern es kommt darauf an, dass man sich heute auf einen Zahlungsplan einigt.
Dieses Geld, die 1,6 Milliarden, die wären ja tatsächlich auch da. Außerdem gibt es einen gültigen Richterspruch aus den USA. Warum weigert sich Argentinien so beteiligt zu bezahlen?
Nun, es geht ja darum, dass wenn Argentinien von sich aus die Hedgefonds befriedigt, dann befürchtet Argentinien eine Klagewelle von einer kleinen Anzahl von Anlegern, deren Anleihen das vorsehen, dass kein anderer besser gestellt werden darf als sie.
Federico Fodas vom Institut für Weltwirtschaft war das im Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Berndt. Die Wörter Osram und Glühbirne sind in Deutschland ungefähr so eng verbunden wie Köln und Karneval. Aber das traditionelle Leuchtmittelgeschäft von Osram hat seine besten Zeiten hinter sich. Das Unternehmen fährt schon länger einen Sparkurs. Jetzt will Osram nochmals 7.800 Stellen streichen. Rund 1.700 Mitarbeiter sind davon in Deutschland betroffen. Stefan Liener hat sich vor dem Augsburger Osram-Werk umgehört.
Man hört nur Gerüchte und keine Klarstellungen, was jetzt wie, was wo.
Ich habe schon Angst, diese Ungewissheit.
Man steht einfach auf dem Schlauch.
Was passiert mit denen, die freigestellt werden? Bemüht sich die Firma, dass sie auch irgendwie bei ihrer Tochterfirma oder woanders hier auch in dem Raum unterkommen? Betriebswirtschaft ist nicht alles, gell? Die Kennziffern, sondern die menschlichen Schicksale gehören schon mit dazu.
Unverständnis, Sorge, Zukunftsangst. Vor dem Tor des Augsburger Osram-Werkes ist die Stimmung gedrückt. Der Standort wird vom neuen Sparprogramm des Konzerns voll getroffen, genauso wie Berlin, München und das oberbayerische Eichstätt. Wie viele der Jobs jeweils vor Ort abgebaut werden, das ist noch nicht bekannt, doch es sieht nicht gut aus. So hat Osram-Chef Wolfgang Dehen betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Völlig überraschend kommt der neue Stellenabbau nicht. Schon in den vergangenen Wochen hatte Dehen angedeutet, dass es wohl eine neue Sparrunde geben wird. Der Grund ist ein radikaler Technologiewandel in der Lichtbranche. Dort geht der Trend hin zu LEDs, zu halbleiterbasierten Leuchten. Auf der anderen Seite schrumpft der Umsatz im klassischen Osram-Geschäft, etwa mit der knapp 100 Jahre alten Glühbirne, rapide, so Dehen in einer telefonischen Pressekonferenz.
Ein Blick in die Segmente zeigt, dass sich beim Umsatz vor allem unsere Geschäfte mit den optischen Halbleiterkomponenten sowie das neu gegründete LED-Segment in der Allgemeinbeleuchtung sehr gut entwickelt haben. Demgegenüber betrug der Rückgang im Geschäft mit traditionellen Lampen 14% und war damit deutlich zweistellig.
Wie schnell dieser Wandel jetzt abläuft, davon werden derzeit fast alle großen Traditionshersteller überrascht, egal ob Osram oder die niederländische Philips. Sie alle sitzen plötzlich auf Werken, die Produkte herstellen, die am Markt kaum noch jemand will. Gleichzeitig herrscht bei den neuen LEDs ein brutaler Preiskampf. Die Antwort von Osram ist nun das neue Sparprogramm, mit dem Wolfgang Diehen seinen Konzern überlebensfähig machen will. Die Entschuldigung an die Belegschaft dürfte für die Mitarbeiter aber nur ein schwacher Trost sein.
Ich möchte im Rahmen des Vorstandes und des Top-Managements unser Bedauern zum Ausdruck bringen, dass wir trotz allem künftig nicht mehr jedem einen Arbeitsplatz und damit ein sicheres Auskommen bieten werden.
Dem Sparbeschluss von Osram ging nach Informationen von Insidern eine turbulente und lange Sitzung des Aufsichtsrates voran, auf der die Vertreter der Belegschaft erbitterten Widerstand leisteten, aber von der Kapitalseite am Ende überstimmt wurden. Damit kommt die frühere Siemens-Tochter auch weiter nicht zur Ruhe, so hat das Management nicht zuletzt mit personellen Baustellen zu kämpfen. Vor kurzem verließ Technikvorstand Peter Leier das Unternehmen, er galt als Kronprinz und wahrscheinlicher Nachfolger von Wolfgang Diehen, der sich allmählich dem Pensionsalter nähert. In der Branche war von einem Machtkampf mitten in einem ohnehin schon schwierigen Umbau die Rede.
In Australien ist ein neues Kohlebergwerk genehmigt worden. Es liegt in einer abgelegenen Region des Bundesstaats Queensland und wird die größte Kohlemine des Landes und eine der größten weltweit. Die Mine ist äußerst umstritten, denn die Kohle soll nach Indien abtransportiert werden, und zwar über einen Hafen, der direkt am Great Barrier Reef liegt. Das größte Korallenriff der Erde ist UNESCO-Welterbe. Diesen Status könnte es deshalb verlieren. Udo Schmidt berichtet.
Jährlich sollen 60 Millionen Tonnen Kohle aus dem Riesenbergwerk westlich von Rockhampton im Bundesstaat Queensland gefördert werden. Kohle, mit der dann in Indien Strom für bis zu 100 Millionen Menschen produziert werden kann. Vorher jedoch muss die Kohle nach Indien gelangen. Verschifft wird sie über den Kohlehafen Abbott Point, der ausgebaut werden soll. Gegen diesen Ausbau wehren sich Umweltschützer und Tourismusverbände seit langem. Bedroht der Ausbau und der in der Folge zunehmende Schiffsverkehr doch das Weltnaturerbe Great Barrier Reef, das mit 2000 Kilometern Länge größte Riff der Welt, das sich direkt vor der Küste von Queensland befindet. Larissa Waters, Senatorin der australischen Grünen in Brisbane.
This is just an atrocity. Anyone who took climate change seriously would not have approved this.
Das ist wirklich scheußlich. Jeder, der den Klimawandel ernst nimmt, muss gegen diese Mine sein. Sie hätte nicht genehmigt werden dürfen. Diese Genehmigung ist wie eine Anklage gegen die Regierung. Sie tut nichts gegen den Klimawandel. Sie bedroht das Great Barrier Reef und auch die Zukunft unserer Kinder mit dieser größten Kohlemine, die es jemals in Australien gegeben hat. Greg Hunt, Umweltminister der konservativen Regierung von Premier Tony Abbott, hält dagegen, dass man dem Betreiber der Mine strengste Auflagen gemacht habe, vor allem was den Grundwasserschutz angehe.
In particular things such as ensuring that there is a restart of the Great Artesian.
Diese Auflagen beziehen sich etwa auf einen Neubeginn des Grundwasserschutzprogramms, das den Farmern zugutekommt. Außerdem wird ein 30.000 Hektar großer Naturpark eingerichtet. Das sind alles sehr strenge Maßnahmen.
As an outcome in response to this, so some very, very strict conditions.
Außerdem, so Hunt, der wie sein Premier vom Thema Klimawandel nicht viel hält, sei die Mine buchstäblich am Ende Australiens.
This is one of the most remote areas in Australia.
Das ist eine der abgelegensten Regionen Australiens. Wenn man die Gegend von oben sieht, dann merkt man, wie weit es bis zur nächsten Stadt ist. Das ist ein Bergwerk wirklich im tiefsten Hinterland von Queensland.
The deep outback of Queensland.
Die Umweltverbände kann das nicht überzeugen. Das Carmichael-Bergwerk sei eine schlechte Nachricht für wilde Tiere und die Bemühung im Kampf gegen den Klimawandel, sagt etwa die Australian Conservation Foundation. Experten haben zudem Zweifel an der Finanzkraft des indischen Investors Adani, der hoch verschuldet sein soll. Tim Buckley vom Institut für Finanz- und Energieanalysen. Das Unternehmen hat bereits 12 Milliarden Dollar Schulden und viele weitere Projekte in Indien. Sie werden in den kommenden 5 Jahren noch einmal 10 Milliarden Dollar benötigen. Australien ist ökonomisch von den Kohleexporten abhängig. Das australische Wirtschaftswunder basiert auf dem Verkauf der Ressourcen. Gleichzeitig droht dem Great Barrier Reef, dem Tourismusmagneten des Landes, der Entzug des Weltnaturerbestatus.
Und damit ist unser Podcast schon wieder am Ende. Es verabschieden sich Gerd Georgi in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.